HR Info. Wissenswert.
Rechteckig, praktisch, starr, das sind die hervorstechenden Merkmale von vielen unserer heutigen Elektronikgeräte. Denn egal ob Laptop oder Tablet, Bildschirm oder Smartphone, sie sind zwar transportabel, aber sie haben stets diese eckige und zuweilen ziemlich unhandliche Form. Das wollen manche Forscher nun ändern. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Sie tüfteln an Sensoren auf der Fingerkuppe, die uns einen Magnetsinn verleihen, und sie schwärmen von einem Touchscreen, der sich in die Armlehne der Wohnzimmersessel einschmiegt. Einige dieser neuen Techniken könnten womöglich schon bald den Sprung auf den Markt schaffen, glaubt zumindest unser Autor Frank Grotelüschen.
Sie sehen jetzt hier unseren Computercluster, unseren Supercomputer, den wir hier im Haus haben.
Schrankwände voller Mikroprozessoren. Sie zu kühlen, braucht eine Klimaanlage auf Hochtouren.
Im Prinzip sind das so ähnliche Rechner, wie Sie auch zu Hause kaufen können, nur dass wir eben nicht einen davon haben, sondern wir haben hier 200 davon stehen.
Das Zeitalter des Siliziums. Begonnen hatte es 1958, als der integrierte Schaltkreis erfunden wurde. Heute sind die Chips ultraschnell mit enormer Rechenpower. Doch Silizium hat ein Manko. Es ist hart, fest und brüchig.
Wir stellen uns Computergeräte vor, die nicht mehr wie heute rechteckige Kästen sind. Wir denken an Computergeräte, die in der Wand integriert sind, die in unsere Kleidung integriert ist und die wir zum Beispiel auf unserem menschlichen Körper direkt tragen können.
Elektronik, die sich anfühlt wie eine zweite Haut. Dafür taugen Siliziumchips und starre Leiterplatten nur bedingt. Gefragt sind biegbare Bauteile, die sich in jede Form einfügen, egal ob geschwungen oder gekrümmt. Dehnbare Komponenten, die sich mit dem Körper mitbewegen. Bislang sind es vor allem Kabel, die sich biegen lassen. Nun sind die Forscher dabei, auch andere Bauteile dehn- und biegbar zu machen.
Die Leiterplatte zum Dehnen.
Berlin, das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Auf dem Weg ins Labor zieht sich Ingenieur Manuel Seckel einen Kittel über. Hier muss alles sauber sein, blitzsauber.
Jeder Krümel kann einem nachher die Leiterbahn zerstören und dann ist die ganze Schaltung unbrauchbar.
Der sensible Bereich steckt hinter einer Schleuse, Zutritt für Unbefugte verboten. Dahinter hantieren Menschen, die aussehen wie Chirurgen im OP. Kein Staubkorn soll das verschmutzen, was hier gefertigt wird.
Im Reinraum muss man eine Vollmontur tragen, ein Overall, Schuhe mit Stulpen, ein Haarnetz und eine Gesichtsmaske, einfach um die Kontamination zu vermeiden.
Im Reinraum entstehen elektronische Schaltkreise. Doch es sind keine gewöhnlichen Platinen, fest, starr und brüchig.
Es sind dehnbare und verformbare Leiterplatten.
Ingenieur Thomas Löher und seine Leute haben ein ungewöhnliches Verfahren entwickelt. Auf eine Grundplatte legen sie eine Kunststofffolie, darüber eine Lage Kupfer sowie mehrere Trennschichten. Dieser Stapel kommt in einen Spezialofen.
Das ist dann so im Bereich von 3 bis 10 Bar Druck, der dann auf diese großen Platten gegeben wird. Temperaturen liegen so im Bereich von 160 bis 200 Grad Celsius.
Im Ofen werden die Schichten gebacken und miteinander verbunden. Jetzt kann der Stapel in den Reinraum, zu den Leuten in der Chirurgenkluft. Mit speziellen Belichtungstechniken prägen sie Muster ins Kupfer, Leiterbahnen und elektronische Schaltungen.
Ganz am Schluss sägen wir sozusagen das Produkt aus und ziehen es dann von der Platte ab und dann ist es dehnbar. Aber erst dann.
Nachdem die stabile Grundplatte entfernt ist, zieht Thomas Löher die Schaltung wie einen Kaugummi auseinander. Statt zu brechen, dehnt sie sich in die Länge und begibt sich beim Loslassen wieder in ihre ursprüngliche Form. Möglich machen das zwei Tricks. Erstens, das Kupfer, also das Leitermaterial, ist fest mit dem dehnbaren Kunststoff verklebt. Zweitens, die Leiterbahnen haben eine besondere Form, nicht schnurgerade, sondern geschlängelt. Zieht man die mäandernden Bahnen auseinander, werden sie länger. Lässt man sie los, schlängeln sie sich wieder zusammen.
Die können die Dehnung mitmachen, weil sie eben meandert sind. Das heißt, wir haben hier über diese gesamte Form noch eine gute elektrische Verbindung.
Um ein komplettes elektronisches Gerät zu erhalten, löten die Forscher an den Stellen der Leiterplatte, die nicht oder kaum gedehnt werden, konventionelle Bauteile auf. Prozessoren, Sensoren, LEDs. Löher zeigt, was sich mit den gummiartigen Platinen anfangen lässt. Auf einem Ständer hängt ein Kleid. Unter dem Stoff eine dehnbare Leiterplatte, bestückt mit Beschleunigungssensor, Steuerelektronik und Dutzenden von Leuchtdioden. Löher greift zu einem Schalter, die LEDs leuchten kurz auf, ein Lichtmuster.
Wir wackeln mal ein bisschen dran und dann fangen die gleich an, schneller an zu flackern. Die werden gedimmt, dass es wie so ein Glitzern wirken soll insgesamt.
Bei Modedesignern kam das Leuchtkleid gut an, erzählen die Forscher. Und sie haben noch mehr Prototypen gebaut. Eine Jacke mit Leuchtelementen für Bauarbeiter und die Feuerwehr. Ein T-Shirt für Epilepsie-Patienten, es warnt vor Anfällen. Ein EKG-Hemd, das Herzströme überwacht. Ein Diagnosepflaster, das den Blutsauerstoff erfasst. Ein Problem aber gibt es mit dieser textilen Elektronik.
Also Waschmaschine ist ein eher heikles Thema, weil eine Waschmaschine ist natürlich mechanisch eine extreme Belastung.
Es ist noch einiges an Arbeit nötig, um die Systeme dicht zu verkapseln und wirklich stabil und zuverlässig zu bauen. Ein weiteres Problem, der Preis. Noch sind elektronische Textilien ziemlich teuer.
Feuerwehren oder Straßenbau sind nicht bereit, so viel Geld auszugeben, wie viel so eine Art von textiler Elektronik heutzutage kostet. Die Elektronikindustrie verkauft Produkte mit einem Gewinn von 10%, während die Textilindustrie Produkte verkaufen möchte mit einem Gewinn von 80%. Und das passt noch nicht zusammen einfach.
Das elektronische Tattoo.
Ja, wir sind hier bei uns im Drucklabor. Hier werden tatsächlich Displays gedruckt und Sensoren gedruckt.
Im Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken steht der Computerwissenschaftler Jürgen Steimle in einem Labor. Eine Art Bastelwerkstatt. Es riecht nach Kleber und sein Kollege Sergio Soto hantiert mit einer Schablone groß wie ein Kuchenblech.
We put some ink in it. I'll do it really quick and simple.
Ich träufle etwas Tinte in die Öffnungen der Schablone. Das geht ganz einfach. Dann nehme ich diesen Gummischaber hier und ziehe ihn über die Schablone, und zwar mit möglichst viel Druck. Und schon ist auf dem Papier darunter eine Leiterbahn aufgeprägt. Sie sehen, das ist richtige Handarbeit.
Soto hat gerade eine Leiterbahn hergestellt, und zwar per Siebdruck. Gleich wird er die Prozedur wiederholen und weitere Leiterbahnen aufbringen für den Prototyp eines biegsamen Sensors.
Wir drucken Leiterbahnen, die flexibel sind, auf hauchdünne Substrate, beispielsweise auf Papier oder auf Folien. Und diese Leiterbahnen können dann zum Beispiel als Sensoren fungieren, um Toucheingaben zu erfassen.
Anders als die Fraunhofer Forscher aus Berlin arbeiten Steimle und seine Leute nicht mit Leiterbahnen aus Kupfer. Stattdessen stellen sie ihre Schaltkreise per Tintenstrahldrucker her. Der entscheidende Trick, eine leitfähige Spezialtinte. Wenn sie getrocknet ist, leitet sie den elektrischen Strom. Damit lassen sich einfache Schaltungen bauen, zum Beispiel ein elektronisches Tattoo. Ein schwarzes, geschwungenes Muster, eingebettet in durchsichtiges Plastik, das sich Steimles Kollege Martin Weigel gerade auf den Unterarm geklebt hat.
Die schwarzen Strukturen sind die Leiterbahnen, das heißt, da wird Strom durchgeleitet und die Berührung erkannt.
Das Tattoo ist ein Bedienfeld für einen MP3-Player und per Kabel mit ihm verbunden. Mit sanftem Druck auf das schwarze Muster steuert Weigel die Funktionen.
Wir sehen hier mehrere interaktive Elemente, zum Beispiel einen Play-Button. Wir können zum nächsten und zum vorherigen Lied springen und auch Lautstärke regulieren.
iSkin, so haben die Forscher ihre Technik getauft. Sensoren, die sich wie eine zweite Haut an den menschlichen Körper anpassen. Jetzt zieht Weigel das elektronische Tattoo ab und nimmt es zwischen die Hände.
Ich dehne jetzt den Sensor. Wir haben in einer Studie gezeigt, wir können den mit über 30% dehnen. Das heißt, dieser Sensor ist elastischer als die menschliche Haut selbst.
Nun zeigt Weigel auf ein anderes Sensorelement. Eine hauchdünne, dehnbare Tastatur, etwa so groß wie ein Smartphone-Bildschirm. Per Kabel lässt sie sich an eine Smartwatch anschließen, eine Computeruhr der neuesten Generation, und erleichtert die Texteingabe in das Gerät.
Die Idee ist, dass Nutzer ihre eigenen Designs wählen können oder auch selber erstellen können, sodass sie quasi ihren personalisierten Sensor dann auf dem Körper tragen.
Doch noch gibt es Herausforderungen. Nicht jedes Problem ist schon gelöst.
Wir haben bisher noch keinen Dauereinsatz erforscht. Das wird sicherlich eine spannende Frage jetzt für die kommenden Monate sein.
Die Vision aber ist klar, sagt Jürgen Steimle. Eine Elektronik, die so ganz anders sein wird als die heutigen Gerätschaften.
Wir interessieren uns für die Computer der Zukunft, die anders aussehen werden als die Smartphones und die Tablets, die wir heute kennen. Wir denken an einen Computer, den wir direkt auf dem Körper verwenden können. Und hier bringt gedruckte Elektronik ganz neue Möglichkeiten mit sich. Oberflächen, die sehr groß sind, dennoch aber hauchdünn und verformbar sind, die wir zum Beispiel auf unserem menschlichen Körper direkt tragen können.
Frank Grotelüschen war auf den Spuren unter anderem der Kleidung der Zukunft. Wobei, oft kommt es ja anders, als der Forscher es sich gedacht hat, und es ergeben sich Anwendungen, die alltagstauglich sind, jenseits der zunächst anvisierten Einsatzgebiete. Einige solcher Einsatzgebiete werden auch in Deutschland erforscht, und auch diese Forscher hat Frank Grotelüschen besucht.
Wenn wir mit Designern ins Gespräch kommen, dann fangen die sofort an zu schwärmen von dieser extremen, dünnen, flexiblen, leuchtenden Folie, die sie sich überall vorstellen können, entweder freischwebend im Raum oder eben auch integriert in alle möglichen Oberflächen.
Eine Lampe zum Verbiegen.
Wir werden also in der Zukunft Licht von dort herbekommen, wo wir uns das im Moment noch gar nicht vorstellen können.
Dresden, das Fraunhofer-Institut für organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik. Hier arbeitet Christian May an der Weiterentwicklung der OLED, eine noch junge Technologie für Displays und Beleuchtung, verwandt mit der Leuchtdiode.
Die OLED ist, wie der Name es schon sagt, natürlich auch eine LED-Technologie, aber da kommt noch ein O davor. Und das O steht für Organik. Wir verwenden Materialien der organischen Chemie, halbleitende Materialien, die den Vorteil haben, dass sie großflächig, leichtgewichtig und sehr effizient hergestellt werden können.
Leuchtendes Plastik also. Manche Handy-Displays basieren bereits auf OLEDs, einige High-End-Fernseher und Designerlampen. Die Vorteile: OLEDs sind dünn, großflächig und bieten einen guten Kontrast ohne Hintergrundbeleuchtung. Nur die leuchtenden Moleküle brauchen einen Träger, zum Beispiel Glas. Bislang sind diese Träger starr und flach, biegsam sind sie noch nicht. Genau daran tüftelt man in Dresden.
Ich fange an, einfach eine Rolle in die Anlage einzuklinken. Dann wird die Rolle abgewickelt, dann findet ein Prozess statt, wird irgendwas abgeschieden, beschichtet und dann wird das wieder auf Rolle aufgewickelt, sodass man nachher nach dem Prozess wieder sozusagen die Rolle in die Hand nehmen kann.
In der Institutshalle zeigt Fraunhofer-Forscher Stefan Mock auf einen Metallklotz, groß wie ein Kleinlaster. Im Labor lassen sich biegsame OLEDs schon länger herstellen. Die Anlage hier soll nun die industrielle Fertigung erproben. Ein sogenannter Rolle-zu-Rolle-Prozess. Von einer Rolle wickelt sich eine Kunststofffolie ab, das Trägermaterial. Diese Folie wird über eine Walze geführt, Durchmesser 2 Meter. Hier dampft unter Vakuum ein Pulver auf, die leuchtenden Moleküle.
Man kann sich das vorstellen wie ein Kochtopf. Also man legt das Pulver sozusagen in so einen kleinen Kochtopf und das wird entsprechend erhitzt und an einer bestimmten Temperatur wird das halt wie bei Wasser halt auch verdampft.
Nacheinander dampfen mehrere Schichten auf. Dann wird die Folie wieder aufgewickelt. Zum Schluss kommt noch eine Schutzschicht drauf. Dann ist sie fertig, die Lampe zum Verbiegen. Eine dünne Folie, in diesem Fall mit einem gelben, psychedelisch anmutenden Muster. Mocks Kollege David Wienans nimmt sie in die Hand und schließt 2 Stromklemmen an.
Und jetzt sieht man, dass die schön leuchtet, in diesem Fall sogar in semi-transparent. Also man kann da sogar noch durchschauen, während die OLED leuchtet. Und gleichzeitig fange ich jetzt an, diese Folie zu biegen und man sieht, dass selbst wenn man hier einen gewissen Radius an Biegung erreicht hat, die Folie noch sehr schön leuchtet und man immer auch noch durchschauen kann.
Denkbar sind die Leuchtflächen für Uniformen und Rettungswesten und Lampen mit den ungewöhnlichsten Formen. Leuchten großflächig integriert in Mobiliar und Architektur. Oder der Dachhimmel im Auto, der auf Knopfdruck komplett zur Leuchtfläche wird. Die Hoffnung?
Irgendwann gibt es solche OLED-Folie, ich sage jetzt mal im Baumarkt, von der Rolle zum Runterschneiden.
Und noch eine Vision, der OLED-Bildschirm, den man aus der Tasche packen und entrollen kann, sagt Christian May.
Das flexible OLED-Display wird im Kommen sein. Es passiert sehr viel in diesem sehr dynamischen Feld. Es gibt eine ganze Reihe von Prototypen, die schon sehr vielversprechend sind.
Doch es gibt noch Probleme. Zum Beispiel die Haltbarkeit.
Tausendmal biegen ist zum Teil noch ein Problem, weil man dann schon sieht, dass die Eigenschaften degradieren und dann die OLED weniger hell leuchtet.
Fraglich auch, wie der Kunde den Bildschirm zum Aufrollen aufnimmt. Will er ihn unbedingt haben, weil er dann stets einen großen Monitor zur Hand hat? Oder lässt er ihn links liegen, weil er ihn jedes Mal aufrollen muss? Eines jedenfalls scheint klar, sollte der flexible Monitor ein lukratives Geschäft werden, dürften es andere machen.
Displays kommen heutzutage alle aus Asien und deswegen werden wir vermutlich die flexiblen OLED-Displays auch aus Asien sehen.
Der künstliche Magnetsinn.
This will be on-skin electronics.
Das wird eine Elektronik sein, die den Menschen mit einem Sinn ausstattet, den er eigentlich nicht hat. mit einem Magnetsinn.
Something which we don't have.
Diesen Sensor auf der Fingerkuppe, den spürt man überhaupt nicht. Dieser Sensor macht eben alle Bewegungen auf der Haut mit.
Das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden. Physiker Michael Melzer hält seinen Finger hoch. Über die Kuppe schmiegt sich, kaum zu erkennen, ein hauchdünnes Stückchen Folie, groß wie eine Briefmarke.
Von unseren hochflexiblen und ultraleichten Sensoren habe ich mal einen auf meine Fingerkuppe angebracht. Wenn ich das nicht permanent machen will, dann mache ich das mit einfacher Hautcreme. Wenn ich das etwas permanenter machen will, kann man zum Beispiel Sprühpflaster verwenden. Ich habe jetzt also einen Sensor auf meiner Fingerkuppe und kann jetzt also ein Magnetfeld detektieren, erkennen, indem ich einfach mit dem Finger drauf zeige.
Jetzt nähert sich Melzers Finger einem Magneten. Und schon fängt eine kleine Leuchtanzeige, die an den Sensor angeschlossen ist, an zu flackern. Je näher der Finger am Magneten ist, umso mehr Lämpchen leuchten auf. Michael Melzer hat einen siebten Sinn, dem federleichten Fingerkuppensensor sei Dank.
Also das wäre interessant für Mensch-Maschine-Kommunikation, dass man die Möglichkeit hat, mit einer Maschine zu kommunizieren, ohne irgendwelche Teile zu berühren. Also vollkommen berührungsfreie Kommunikation.
Die Technik dahinter, entwickelt mit Forschern aus Japan, ist raffiniert, sagt Melzers Kollege Denis Makarov.
The trick is that we are using it very thin. It's only 1 micrometer, 1.5 micrometer thick.
Der Trick? Wir nutzen eine äußerst dünne PET-Folie mit einer Dicke von nur 1,5 Mikrometern. Um sie mit dem magnetischen Sensormaterial zu beschichten, dehnen wir diese Folie auf ihre 5- bis 6-fache Länge. In diesem gestreckten Zustand laminieren wir das Sensormaterial auf. Und zwar in einer Vakuumapparatur. Wenn wir den fertigen Sensor dann entspannen, zieht er sich wieder zusammen und bildet dabei kleine Falten, ähnlich der menschlichen Haut.
Gut zu beobachten ist das am Fingergelenk. Hält man den Finger gerade, wirft die Haut Falten. Beugt man ihn, dehnt sich die Haut und wird glatt, ohne zu reißen. Wie Papier lässt sich der Sensor zerknüllen, ohne kaputt zu gehen. Damit taugt er zum berührungslosen Bedienen von Computern, für implantierbare Sensoren oder auch für einen neuen Typ von Robotern, Soft Robotics genannt.
Das sind Roboter, die komplett aus Gummi bestehen. Sie sind nahezu unzerstörbar und sie können deshalb auch in sehr rauen Umgebungen agieren. Unsere flexiblen und dehnbaren Sensoren könnten für die Steuerung und Bewegung dieser Roboter sehr nützlich sein.
Doch auch hier stehen die Forscher noch vor mancher Schwierigkeit, etwa bei der Stromversorgung.
Natürlich braucht man noch die entsprechende Spannungsversorgung, also entweder Energiespeicher, die mit integriert werden, oder sogenannte Energieharvester, also sozusagen Elemente, die aus der Bewegung oder aus der Wärme im Körper Energie beziehen können.
Zunächst könnten Knopfzellen den Saft liefern. Effizienter aber wäre es, ließe sich die Batterie gleich mitsamt der Elektronik auf Folie drucken. Erste Ansätze gibt es bereits. Und noch eleganter für körpernahe oder sogar implantierte Elektronik wäre, den Strom einfach aus der Umgebung zu ziehen, einfach aus der Umwelt zu ernten. Auch daran wird schon gearbeitet, ebenso wie an einer verbesserten Kommunikation zwischen den Bauteilen.
Also im Moment ist es noch so, dass wir dieses Sensorsignal mit einem Kabel auslesen müssen. Und deswegen ist es natürlich sehr interessant für die Zukunft, dieses Signal eben drahtlos übertragen zu können.
Sensoren und Steuereinheiten, die an Kabeln hängen, sind unpraktisch. Und deshalb versuchen die Forscher, ihre Systeme mit winzigen Funkchips zu verbinden.
Das wird ein großer Durchbruch sein für Implantate. Im Körper möchte man natürlich keine Kabel benutzen, um die Signale zu den Implantaten oder von ihnen wegzuführen. Das wäre ziemlich störend für die Patienten. Deswegen beteiligen wir uns an einer Initiative hier in Deutschland, bei der es um die Entwicklung von drahtloser, flexibler Elektronik geht.
Das größte Manko jedoch liegt woanders. Bisher ist die dehnbare Elektronik nicht annähernd so leistungsfähig wie die Prozessoren in unseren PC und Handys. Stattdessen taugen sie als Sensoren, Steuerungen oder Leuchtanzeigen und müssen mit konventionellen, also harten Chips verbunden werden, die dann die eigentliche Rechenarbeit übernehmen. Ein Smartphone aus dehnbarer Elektronik, ein T-Shirt mit der Rechenpower eines Pentium-Chips, das ist vorerst reine Science-Fiction. Immerhin, es gibt Lösungsansätze. So könnte man Halbleiterbauteile aus Silizium derart dünn machen, dass auch sie sich biegen lassen, sagt Denis Makarov aus Dresden.
All this electronics will be put on flexible foils.
Man kann einen Halbleiter sehr dünn auf eine biegsame Folie aufbringen. Allerdings sind die Prototypen dieser biegsamen Chips immer noch nicht so leistungsfähig wie normale Prozessoren. diese Lücke müssen wir noch schließen.
Das Ziel: Komponenten, die spürbar schneller sind als die bisherigen Bauteile der dehnbaren Elektronik. Eines aber scheint klar: So schnell wie ein moderner PC-Prozessor dürfen die Siliziumfolien auf absehbare Zeit wohl kaum werden.
Vermutet der Physiker und Wissenschaftsjournalist Frank Grotelüschen. Doch mit dieser zurückhaltenden Einschätzung ist er noch lange nicht am Ende seiner Reise durch die deutsche Forschungslandschaft für innovative Computertechnologien. Zum Beispiel ein Bildschirm, der ist heute flach, rechteckig und starr. Doch was ist, das muss nicht so bleiben, meinen Forscher, und sie tüfteln daher an einer neuen Generation von Displays. Wie man sie herstellt und wozu sie gut sein könnten, auch das hat Frank Grotelüschen recherchiert.
Saarbrücken, ein Labor am Max-Planck-Institut für Informatik. Forscher Simon Olberding hält eine Postkarte in der Hand, eingeschweißt in Plastik. Das Motiv: das Fahrwerk eines Oldtimers.
Ich nehme jetzt hier mal die Postkarte und vielleicht hört man das. Ja, es biegt sich also wie Papier.
Nichts Besonderes bei einer Postkarte, doch dann kommt der Clou. Auf der Plastikoberfläche sind zwei runde Schaltflächen markiert.
Also ich drücke jetzt auf den Knopf und da leuchtet die Kurbelwelle. Drückt man den zweiten Knopf, leuchtet das Lenkrad. Was da leuchtet, ist eine dünne Schicht Phosphor, die wir aufgedruckt haben.
Der Knopfdruck lässt schwachen Strom durch den Phosphor fließen und ihn in einem hellen Blau erstrahlen. Die Energie dafür kommt aus einer kleinen Uhrenbatterie. Die leuchtende Postkarte ist ein Display der besonderen Art. Biegsam, hauchdünn und einfach herzustellen. Das kleine Display lässt sich ausdrucken mit einem Drucker gefüllt mit einer elektrisch leitenden Spezialtinte. Nur:
Diese Displays haben nicht die Auflösung, die man jetzt vielleicht von seinem Smartphone kennt.
Dennoch sollte man einiges damit anfangen können, meint Olberding. Integriert in Möbel, Taschen und Armbänder könnte sie aufleuchten, wenn eine SMS eintrifft. Um das Prinzip zu demonstrieren, haben die Forscher ein Display auf das Blatt einer künstlichen Zimmerpflanze geklebt und dadurch in ein interaktives Sichtelement verwandelt.
Was dort angezeigt wird, zum Beispiel angehende Anrufe, und da die Displays auch touchsensitiv ist, kann man das Blatt drücken und dann wird der Anruf angenommen.
An einer ähnlichen Technik arbeitet man in Chemnitz auf dem Gelände der Technischen Universität. Die Vision hier:
Sie sitzen am Sonntag beim Frühstückstisch, schlagen die aktuelle Ausgabe des Spiegels auf und in diesem Spiegel sehen Sie bewegte Bilder. Die Zeiger einer Uhr bewegen sich, ein Logo blinkt auf oder rotiert. Das ist ganz genau, wie man sich unser Produkt vorstellen kann.
Sagt Marcin Ratajczak vom Startup-Unternehmen Siot.
Was wir herstellen möchten, sind flexible, druckbare OLEDs, die man in Papier integrieren kann und dadurch die Aufmerksamkeit von zum Beispiel Printwerbung steigern.
OLEDs sind organische Leuchtdioden, man könnte auch sagen leuchtendes Plastik. Bislang war ihre Herstellung recht aufwendig. Ratajczak will sie billiger machen und die OLEDs einfach ausdrucken.
Das muss man sich ganz einfach vorstellen, wie zum Beispiel einen Aufkleber. Wir haben eine OLED direkt mit einer Energiequelle verbunden, gedruckt in eine Fläche. Diese integrieren wir dann direkt in Papier über einen Klebeprozess. Der kann zum Beispiel in der Verpackung erfolgen oder auch in der Zeitung. Wir können in hohen Mengen drucken oder herstellen und das zum sehr kostengünstigen Preis.
Ein paar Euro soll das animierte Papier kosten. Durchaus interessant für die Werbebranche, meint Ratajczak. Die Batterie lässt sich gleich mitdrucken. Nach Gebrauch soll man sie herausnehmen und recyceln können. Denkbare Anwendungen sind auch Bedienungsanleitungen mit animierten Abbildungen oder Eintrittskarten, deren Echtheit durch aufleuchtende OLEDs angezeigt wird. Und?
Im Bereich der Verpackung kann man sich das zum Beispiel so vorstellen, dass das Display so mit dem Kunden interagiert, dass man halt gezeigt bekommt, ob das Produkt zur eigenen Diät passt oder ob es zum Inhalt im Kühlschrank passt.
Allerdings müssen die Chemnitzer die Leuchtkraft ihrer kleinen Trickleuchten noch verbessern. Eine Massenfertigung dürfte also erst in ein paar Jahren kommen.
Biegen statt brechen, dehnbare Elektronik auf dem Sprung in die Praxis. Darum ging es heute in HR Info Wissenswert. Autor war Frank Grotelüschen. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.